Heute ist der 25.10. Der Kreis 453b ist eingeladen und die theokratische Predigtdienstschule wird komplett von Brackenheim gemacht. Das ist ja toll, nicht? Also brauche ich nur sagen, alle kommen aus Brackenheim. Beginnen wird der Bruder Helmut Kost. Sein Thema: genaue Zeiteinhaltung. Das ist ein heißes Thema. Bitte.
Ja, liebe Brüder, so heiß ist es nun auch wieder nicht, denn es ist machbar, seine Zeit einzuhalten. Und darüber wollen wir uns jetzt ein bisschen unterhalten. Genaue Zeiteinhaltung ist nämlich etwas, was uns allen imponiert. Das alles ergibt sich aber nicht von selbst. Nein, du musst daran arbeiten, du musst etwas dafür tun. Du musst einiges beachten, damit das auch in der Praxis richtig klappt. Wir erhalten ja in der Regel immer ein Programm, auf dem wir genau ersehen können, wie viel Zeit wir für unsere Aufgabe zur Verfügung haben. Wir müssen uns dann am Anfang die Zeit merken, wo wir beginnen, müssen jetzt, in meinem Fall sind es jetzt 5 Minuten, dazu zählen. Und dann wissen wir, da und da, da muss ich fertig sein. Es ist nicht schön, wenn du als Redner bekannt bist, der gerne und oft die Zeit überzieht. Das ist nicht gut. Auf einem Kongress haben sich einmal hinter meinem Rücken 2 Brüder unterhalten. Als es fertig war, haben offensichtlich zur Uhr geschaut und gesagt: Mann, ganz genau, auf die Sekunde. Das ist ein schönes Kompliment, wenn man so etwas hört, da kann man sich freuen. Aber man muss dafür etwas tun, denn das ist nicht so selbstverständlich. In unserem Land, wenn wir eine andere Veranstaltung, eine weltliche, besuchen, dann ist das ganz anders. Die reden immer von einem akademischen Viertel. Und da fangen sie etwa eine Viertelstunde später an und zwangsläufig sind sie natürlich auch eine Viertelstunde später fertig und sie haben die Zeit überzogen. Das ist nicht schön und das ist nicht erbauend, da ist viel Zeit kaputt. In biblischen Zeiten hat man es offensichtlich auch nicht so genau genommen. Da lesen wir Begriffe wie um die 10. Stunde, um die 3. Stunde. Nun, das kann halber vor, halber nach sein. Da hat man es also nicht so genau genommen. Und in vielen Teilen der Welt ist das bis auf den heutigen Tag auch so geblieben. Als Christen sollten wir aber ein anderes Ziel haben. Der Paulus, der hat es an die Korinther geschrieben. In 1. Korinther 14, Vers 40, da heißt es: Lasst uns aber alle Dinge anständig und nach Anordnung geschehen. Also, da hat alles seine Ordnung. Und jetzt sehe ich auf meinem Manuskript, da habe ich ein halb hingeschrieben. Das heißt also, meine Redezeit ist jetzt halb zu Ende. Also, wenn wir alle Dinge nach Anordnung genau geschehen und anständig geschehen lassen möchten, dann gehört dazu auch eine genaue Zeiteinhaltung. Grundvoraussetzung dafür ist, dass du gut vorbereitet bist. Sei nicht zu selbstbewusst und denke, ja, das mache ich, das habe ich schon oft getan. Nein, bereite dich rechtzeitig und gründlich vor. Habe Wertschätzung dafür, dass du diese Aufgabe überhaupt halten darfst und bringe die Bereitschaft auf, dich gut und rechtzeitig vorzubereiten. Nun hast du aber eine Leseaufgabe, da ist ja Wort für Wort vorgeschrieben. Welche Möglichkeiten hast du da? Nun, das beginnt mit dem Üben. Üben und nochmal üben. Unser Predigtdienstschulbuch, das enthält ja viele Kapitel, wo es also über Fluss berichtet wird, wie man Pausen richtig einsetzt, wie man logisch betont, wie man Hauptgedanken gut hervorhebt. Und das musst du alles einfließen lassen. Also nicht zu schnell den Fluss, das musst du wissen, oder wo du gezielt Pausen einsetzt, um das Ganze jetzt etwas in die Länge zu ziehen. Hast du eine Aufgabe, in der du selbst ein Manuskript erstellen darfst, dann beachte doch bitte folgende Punkte. Fängt wieder mit der Vorbereitung an. Bereite nicht zu viel Stoff vor. Das ist nicht gut, wenn man zu viel hat und das dann zack, zack, zack darlegen muss, sondern beschränke dich wirklich auf die zum Thema passenden Stoff. Und präge dann dir die Hauptgedanken fest ein. Das wird sich auf den Zuhörer gut auswirken. Wenn du das hast, dann hast du nämlich im Kopf, was will ich dem Zuhörer sagen? Dann eine weitere Möglichkeit, mache dir in deinem Redeplan Zeichen, und das macht natürlich jeder, wie es für richtig hält. In meinem Fall mit 5 Minuten, da mache ich keine 5 Zeichen. Ich habe mir eines gemacht, wenn die Hälfte fertig ist, und wenn ich jetzt nicht zulege, dann überziehe ich sogar noch. Diese Zeichen, die geben einem einen Anhaltspunkt. Dann habe ich noch eine Pufferzone eingebaut. Das heißt also, ich habe mir am Schluss noch einen Satz oder 2 oder 3. Ihr wisst es ja nicht, ich weiß es. In meinem Fall, da werde ich das jetzt ganz weglassen, damit ich die Zeit schaffe. Alles ist aber mit dem einen Punkt machbar. Du musst üben. Üben, üben und nochmals üben.
Danke, wir kommen zur ersten Aufgabe. Der Ulrich Gohl aus Brackenheim, wie gesagt, Einleitung zu 1. und 2. Thessalonicher und wieso nützlich. Bitte, Bruder Gohl.
Wie empfindest du, wenn du niedergeschlagen bist, wenn du dich einsam fühlst und wenn du einen lieben, trostreichen, glaubensstärkenden Brief von einem guten Freund erhältst? Nun, sicherlich wirst du diesen Brief mehrmals lesen, weil er dich ja jetzt stärkt, weil er dich auferbaut. Du wirst ihn vielleicht auch aufbewahren, um in schwierigen Zeiten immer wieder darauf zurückzugreifen. Einen solchen Brief schrieb der Apostel Paulus im Jahre 50 unserer Zeitrechnung an die frisch gegründete Versammlung in Thessalonich. Was war geschehen? Warum musste der Apostel Paulus nun diesen Brief an die Thessalonicher schreiben? Nun, die Geschichte der Versammlung mag uns eine Antwort auf diese Frage geben. Als Paulus im Jahre 49 unserer Zeitrechnung nach Thessalonich kam, predigte er dort eifrig das Wort Gottes. Viele der Juden, einige der griechischen Proselyten und auch viele der prominenten Frauen wurden daraufhin gläubig. Andere Juden wiederum sahen jetzt dies mit Widerwillen und machten sich dran, gegen die Christen vorzugehen. Ja, sie zerrten sie auf den öffentlichen Platz und klagten sie an, einen anderen König als Cäsar, nämlich Jesus Christus, zu predigen. Daraufhin reiste Paulus mit seinen Gefährten ab und ging nach Beröa. Doch die Sorge um die Versammlung in Thessalonich veranlasste ihn, seinen treuen Gefährten Timotheus nach Thessalonich zurückzusenden, um die Brüder zu trösten und im Glauben zu erbauen. Timotheus kam dann zurück und brachte dem Apostel Paulus einen positiven Bericht. Die Brüder harrten aus, die Brüder waren treu. Und das veranlasste nun den Apostel Paulus, diesen ersten Brief an die Versammlung zu schreiben, um sie weiterhin zu ermuntern, um sie zu stärken, um sie aber auch ihnen auch einen Rat zu geben, wie sie weiterhin ausharren könnten. Dieser Brief, den der Apostel Paulus an die Thessalonicher schrieb, zeugt von einer liebevollen Besorgtheit, von inniger Zuneigung. Ein schönes, ein vorzügliches Beispiel auch für uns im Umgang mit unseren Brüdern. Mögen doch alle Aufseher ebenso bemüht sein, eine solch innige Zuneigung zu ihren Brüdern zu entwickeln, um sie zu stärken und zu trösten. Mögen doch alle Glieder der Versammlung diese Liebe widerspiegeln im Umgang mit ihren Brüdern. Das führt dazu, dass jeder gestärkt wird, dass wir alle in heiligen Handlungen Jehova, unseren Schöpfer, ehren können. Diese Liebe befähigt uns auch, liebevollen Rat zu geben und im besonderen Maße die Demut an den Tag zu legen, auch diesen Rat demütig anzunehmen. Und auch diese Notwendigkeit sah der Apostel Paulus. Und ihr seid eingeladen, mit mir die Bibel zur Hand zu nehmen. Und wir möchten im 1. Thessalonicher Brief im 4. Kapitel die Verse 9 und 10 gemeinsam lesen. Und wenn wir diese Verse lesen, möchten wir uns Gedanken darüber machen, wie denn wir diese Vorgehensweise des Apostels auch in unserem täglichen Leben im Umgang mit unseren Brüdern an den Tag legen können. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Verse 9 und 10. Was jedoch die brüderliche Liebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass wir euch schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und in der Tat, ihr tut es gegenüber allen Brüdern in ganz Mazedonien. Wir ermahnen euch aber, Brüder, es weiterhin in noch vollerem Maße zu tun. Auch wir können uns hier ein gutes Beispiel nehmen. Paulus lobte die Christen in Thessalonich. Auch wir möchten unsere Brüder loben, wenn wir ihnen einen Rat geben. Doch nicht nur dann, wenn wir einen Rat erteilen, sondern auch in allen anderen Situationen möchten wir die Bemühungen unserer Brüder sehen und sie lobend erwähnen. Wie schon erwähnt, der Apostel Paulus predigte die gute Botschaft, machte die Gegenwart Jesu Christi kund, und das war eine Lehre, die den Thessalonichern sehr gut gefiel. Viermal wird die Gegenwart Jesu Christi im ersten Brief erwähnt. Und genau diese Lehre, diese Gegenwart Jesu Christi, war auch Grund für seinen zweiten Brief an die Thessalonicher. Was war geschehen? Nun, einige in der Versammlung in Thessalonich sagten, die Gegenwart Christi stehe unmittelbar bevor. Das sorgte natürlich für Unruhe in der Versammlung. Einige nahmen diese Spekulation auch als Grund, um nicht mehr arbeiten zu gehen und so nicht mehr für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Woher nun diese Spekulation, diese falsche Ansicht kam, ist nicht nachvollziehbar. Haben sie vielleicht den ersten Brief des Apostels falsch gedeutet? Wurden sie durch einen angeblich von Paulus geschriebenen Brief irritiert? Ganz gleich, was der Grund war, der Apostel Paulus sah sich hier angespornt, einen weiteren Brief an die Christen in Thessalonich zu schreiben, um jetzt diese falsche Einstellung zu korrigieren. In seinem zweiten Brief erwähnt er viele verschiedene grundlegende Wahrheiten, die jetzt die Christen erbauen, stärken sollten. Und eine weitere Wahrheit, die er erwähnt, sollte ihnen vor Augen führen, dass die Gegenwart des Christus noch andauern würde. Im zweiten Brief, im zweiten Kapitel, im Vers 3 lesen wir die Worte: Lasst euch in keiner Weise von irgendjemand verführen, denn er, also Jesus, wird nicht kommen, es sei denn, der Abfall komme zuerst und der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Sohn der Vernichtung. Daran konnten nun die Christen genau erkennen, dass es noch Zeit benötigt. Doch war es nun absolut vergebens, hier ausgeharrt zu haben in Treue? Nehmen wir doch die Bibel zur Hand und lesen wir im 2. Thessalonicher im 1. Kapitel die Verse 5 und 6. Eine Zusicherung, eine Gewissheit, die Paulus hier den Christen der damaligen und auch der heutigen Zeit vermittelt. Dies ist ein Beweis des gerechten Gerichts Gottes und führt dazu, dass ihr des Königreiches Gottes für würdig erachtet werdet, für das ihr tatsächlich leidet. Dabei wird in Betracht gezogen, dass es von Seiten Gottes gerecht ist, denen, die euch Drangsal bereiten, mit Drangsal zu vergelten. Ja, die Christen in Thessalonich wurden würdig erachtet. Auch wir werden heute würdig erachtet, wenn wir uns im Dienst Jehovas verausgaben. Was können wir für uns aus diesen beiden Briefen als Grundlage, als Ansporn entnehmen. Nun mögen auch wir in der Liebe überströmen, wie wir es im ersten Thessalonicher Brief gelesen haben. Sind wir über die Wahrheiten nach dem zweiten Thessalonicher Brief erwähnt werden und schöpfen wir Trost und Hoffnung daraus, dass Jehova zu seiner bestimmten Zeit Gericht üben wird an denen, die seinen Dienern hier auf der Erde Drangsal bereiten. Wahrlich zwei schöne Briefe des Trostes und der Ermunterung, die auch für uns heute nützlich sind.
Danke, Bruder Gohl. Wir kommen zu den Bibelhöhepunkten. Bruder Ralf Schimandl und seine Mitwirkenden hier in der zweiten Reihe. Und zwar Bibelkapitel 1. und 2. Thessalonicher. Bitte, Bruder Schimandl.
Der Friede war und ist für die Christenversammlung von sehr großer Bedeutung. Die Briefe des Apostels Paulus an die Thessalonicher ermunterten und trösteten die Christenversammlung bestimmt sehr. Doch fragen wir uns, was konnte den Frieden damals und auch heute stören? Einen Gedanken finden wir gleich im 1. Thessalonicher, im 4. Kapitel, in den Versen 3 bis 6. Hier heißt es: Denn das ist, was Gott will, eure Heiligung, dass ihr euch der Hurerei enthaltet, dass jeder von euch wisse, wie er von seinem eigenen Gefäß in Heiligung und Ehre Besitz ergreife, nicht in gierigen sexuellen Gelüsten, wie sie auch die Nationen haben, die Gott nicht kennen, dass niemand so weit gehe, dass er seinen Bruder schädige und auf seine Rechte übergreife in dieser Sache. Denn Jehova ist es, der für alle diese Dinge die Strafe vollzieht, so wie wir euch zuvor gesagt und euch gründlich bezeugt haben. Leben wir heute nicht in einer Welt, die von sexuellen Gelüsten gesteuert wird? Frage dich doch einmal selbst, wie haben sexuell freizügige Filme oder Fernsehprogramme mich berührt, mein Denken und mein Handeln? Gerade unsere Generation heute pocht allzu sehr und allzu oft auf ihre Rechte. Doch mit den Rechten anderer geht sie oftmals sehr großzügig um. Für einen Christen ist Hurerei ein Übergriff auf die Rechte seines Glaubensbruders bzw. seiner Glaubensschwester. Denn wer vorgibt, Gott zu dienen, aber außereheliche Beziehungen hat, befleckt die Christenversammlung. Er nimmt den anderen seinen moralisch einwandfreien Ruf. Darüber hinaus tritt man Gottes Gefühle mit Füßen, denn es verletzt ihn, wenn man sich über seine gerechten Gebote und Grundsätze hinwegsetzt. Wer also so handelt und nicht bereut, muss damit rechnen, wie wir es im Thessalonicher gelesen haben, für all diese schlechten Taten die Strafe von Jehova vollzogen zu bekommen. Erkennen wir den wertvollen Nutzen unseres Leseprogramms, gepaart mit unseren persönlichen Nachforschungen? Dadurch können wir Gottes Wort noch besser erfassen und dementsprechend handeln. Das stärkt unsere Entschlossenheit, an der christlichen Moral festzuhalten, ganz gleich, welcher Versuchung wir begegnen. Welch großartige Ermunterung für uns heute. Genau, so wie auch die folgenden Verse aus dem 2. Thessalonicher, der zweite Punkt, mit dem wir uns beschäftigen müssen, möchten, 2. Thessalonicher 2, Vers 2. Paulus ermuntert hier seine Glaubensbrüder mit der Bitte, euch nicht schnell erschüttern und dadurch von eurem vernünftigen Denken abbringen, noch euch aufregen zu lassen, weder durch eine inspirierte Äußerung, noch durch eine mündliche Botschaft, noch durch einen Brief, angeblich von uns, in dem Sinne, dass der Tag Jehovas hier sei. Aus den Worten des Paulus geht also hervor, dass in der Thessalonicher Christenversammlung, einige waren, die hier Unruhe stifteten, die Dinge falsch auslegten, deuteten, die sich ihren eigenen Spekulationen hingaben. Paulus beruhigte diese Christen und sagte, sie sollen sich nicht aufregen lassen durch irgendwelche angeblichen Botschaften. Abtrünnige haben in den vergangenen Jahren bis auf den heutigen Tag versucht, Diener in Unruhe zu versetzen. fragen wir uns, lasse ich zu, dass solches Gedankengut in mein Herz Platz findet? Sehe ich mir Fernsehsendungen an, die solche Menschen einladen? Oder lasse ich mich durch irgendwelche fragwürdigen Internetforen in meinem Glauben erschüttern? Was sagt Jehova in Bezug auf Abgefallene? Wir lesen verschiedene Texte, die sagen, meidet sie, habt keinen Umgang mehr mit ihnen und nehmt sie niemals in euer Haus auf, noch entbietet ihnen einen Gruß. Das sind nachdrückliche Worte, klare Anweisungen. Wie zeitgemäß doch der Rat und die Ermunterung des Apostels Paulus doch sind, werde ich sie beherzigen? Wir möchten nun einmal hören, was die Brüder und Schwestern, die sich darauf vorbereitet haben, durch ihre kurzen Kommentare die Höhepunkte für diese Woche abzurunden. Beginnen wir bitte hier vorne, wir brauchen bloß noch ein Mikrofon. Hier ist es ja. Bitte, Bruder Ziegler.
Paulus schreibt uns in 1. Thessaloniker 5, 12 und 13, die zu respektieren, die unter euch hart arbeiten, euch vorstehen im Herrn und euch ernstlich ermahnen. Und ihnen um ihres Werkes willen über die Maßen Achtung zu zollen in Liebe. Das bedeutet, dass wir unsere Ältesten auch nach einer ernsten Ermahnung weiterhin respektieren. Andererseits zeigt der Ausspruch, über die Maßen Achtung zu zollen, dass wir sie gerne auch öffentlich loben und ihnen für ihre Arbeit danken können.
Vielen Dank. Schwester Ziegler, bitte.
In 1. Thessalonicher 5, Vers 23 können wir lesen, möge der Geist sowie Seele und Leib von euch auf untadelige Weise bewahrt werden. Paulus zeigt uns hier, dass Seele und Geist verschieden sind. Die Seele ist das Geschöpf selbst. Mit dem Geist ist im Allgemeinen die Lebenskraft des lebenden Geschöpfes bzw. der lebenden Seele gemeint.
Dankeschön, Bruder Obenländer.
In 2. Thessalonicher 3, Vers 14 geht es darum, einen Mitchristen bezeichnet zu halten. Ein solcher Christ hat keine schwere Sünde wie Hurerei oder Götzendienst begangen. Der Umgang mit einem bezeichnet Gehaltenen unterscheidet sich zu einem Ausgeschlossenen also deutlich. In den Zusammenkünften werden wir einem solchen in brüderlicher Weise begegnen und ihn als Bruder behandeln. Wir werden aber keinen geselligen Umgang mit ihm pflegen, um ihm zu zeigen, dass wir seine schlechte Gewohnheit nicht akzeptieren.
Danke. Schwester Oppenländer?
Manche sagen, ich habe meine Religion, dabei bleibe ich. Sie ziehen das Überlieferte dem Unbekannten vor. Und bestimmt wäre es auch unweise, Überlieferungen abzulehnen, ohne ihren Wert zu untersuchen. So wie auch Paulus in 2. Thessalonicher 2, Vers 15 den Christen sagt, sie sollten sich weiterhin an die Überlieferungen halten, die sie gelehrt worden waren. Gleichzeitig rät 1. Thessalonicher 5, Vers 21, vergewissert euch aller Dinge. Die rechten Überlieferungen werden einer Prüfung standhalten.
Dankeschön. Oder wie ist?
In 1. Thessalonicher 2, Vers 5 wird von schmeichelnder Rede gesprochen. Wir werden im Predigtdienst oder bei unseren Heimbibelstudien nur um die Menschen gewinnen zu wollen, weder die biblische Wahrheit verwässern, noch in schmeichelnder Weise reden. Vielmehr werden wir taktvoll vorgehen und die ganze Wahrheit der Bibel verständlich darlegen, ohne irgendwelche Zugeständnisse.
Dankeschön. Bruder Aufrecht.
In 2. Thessalonicher 3, Vers 2 erwähnt Paulus, dass der Glaube nicht im Besitz aller Menschen ist. Viele glauben zwar, dass es einen Gott gibt, aber hier ist von echtem Glauben die Rede, den man entwickeln muss und nur mit einem empfänglichen Herzen auch ausüben kann. Da er zur Frucht des Heiligen Geistes gehört, müssen wir um diesen Glauben beten und, damit wir ihn auch bewahren können, sollten wir Jesu Beispiel weiter nachahmen.
Dankeschön. Schwester Winter?
Mir persönlich hat der Text aus 1. Thessalonicher 5, die Verse 2 sehr gefallen. Denn ein Dieb, der in ein Haus einbrechen will, kündigt sich auch nicht erst vorher an. Er kommt ganz überraschend. Und genauso wird es mit Jehovas Tag sein. Er kommt zu einer Stunde, in der wir es nicht denken. Deshalb müssen wir uns immer wieder prüfen, wie es auch in 2. Korinther 13, die Verse 5 heißt, damit wir für Satan keine leichte Beute sind.
Danke, Bruder Hoffmann.
In 1. Thessalonicher 1, Vers 2 heißt es, wir danken Gott alle Zeit, so dass wir euch alle in unseren Gebeten erwähnen. Jehova erkennt in unseren Gebeten für andere unsere Liebe zur ganzen Bruderschaft. Erwähnen wir darin Verfolgte, Ältere und Kranke, Brüder, die hart arbeiten im Werk Jehovas, zum Beispiel Missionare, Pioniere, reisende Aufseher. Wir unterstützen dadurch die wahre Anbetung.
Dankeschön, Schwester Hoffmann.
In 1. Thessalonicher 2, Vers 13 heißt es auszugsweise, habt ihr es nicht als Menschenwort angenommen, sondern als das, was es wahrhaftig ist, als das Wort Gottes. Die Bibel ist für uns die alleinige Wahrheit. Wir zeigen täglich durch unser Handeln, dass wir Gottes Wort anerkennen. So ehren wir den Autor der Bibel, Jehova Gott.
Danke, Schwester Aufrechner.
Paulus gab uns ein vortreffliches Beispiel darin, wie wir tiefe Liebe zu den Menschen in unserem Gebiet entwickeln können. Er schrieb in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 7 und 8, dass er sanft wurde, wie eine nährende Mutter, die bereit ist, für ihre Kinder große Opfer zu bringen. Paulus verspürte in ähnlicher Weise eine innige Zuneigung gegenüber denjenigen, denen er diente, sodass er sogar bereit war, sein eigenes Leben für sie einzusetzen.
Vielen Dank für eure schönen Kommentare.
Normalerweise sagt man ja, krieg ein bisschen tiefer. Danke. Normalerweise sagt man ja zu den ersten drei Aufgaben nichts, aber ich fühle mich einfach gedrängt, zu den Bibelhöhepunkten etwas zu sagen. Also, unser Bruder Schimandl war für alle Ältesten ein Musterbeispiel. Er war nach 4 Minuten und 45 Sekunden mit seiner interessanten Ausführung zu Ende. Und dann hatte er 10 Antwortgeber und alle 10 haben es geschafft, unter 30 Sekunden zu bleiben. 4 haben sogar unter 25 Sekunden geschafft. Ja, ich habe genau geguckt. Und der gesamte Programmpunkt dauerte 10 Minuten und 0 Sekunden. Tja, das war mal ja nachmachen, nicht? Das war, ja, das war klasse. Das war ein Muster für die Ortsversammlung. Und ab 1. Januar geht es dann ja noch anders, nicht? Dann sind es 10 Minuten und der Älteste darf nur 4 Minuten und die anderen dürfen sogar noch, naja, ihr wisst schon, nicht? Gut. Wir kommen zum Vorlesen, wo der Tobias Martin liest 1. Thessalonicher Kapitel 1, 1 bis 2, 8. Bitte, Bruder Martin.
Paulus und Silvanus und Timotheus an die Versammlung der Thessalonicher in Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unverdiente Güte sei euch und Friede. Wir danken Gott allezeit, denn wenn wir euch alle in unseren Gebeten erwähnen, denn wir erinnern uns unablässig eures Glaubenswerkes und eurer liebevollen, anstrengenden Arbeit und eures Ausharrens als Folge eurer Hoffnung, die ihr auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater setzt. Denn wir wissen von Gott, geliebte Brüder, dass er euch auserwählt hat. Denn die gute Botschaft, die wir predigen, erging nicht allein mit Worten an euch, sondern auch mit Kraft und mit Heiligem Geist und starker Überzeugung. Wie ihr ja wisst, was für Menschen wir um euretwillen für euch wurden. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, da ihr das Wort unter viel Drangsal mit der Freude des Heiligen Geistes angenommen habt, so dass ihr für alle Gläubigen in Mazedonien und in Achaia ein Vorbild wurdet. Tatsache ist, dass von euch aus das Wort Jehovas nicht nur in Mazedonien und Achaia erschollen ist, sondern euer Glaube gegenüber Gott hat sich an jedem Ort verbreitet, so dass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst berichteten fortgesetzt, auf welche Weise wir zuerst bei euch Eingang fanden und wie ihr euch von euren Götzen hinweg zu Gott gewandt habt, um wie Sklaven einem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn von dem Himmel her zu erwarten, den er von den Toten auferweckt hat, nämlich Jesus, der uns von dem kommenden Zorn befreit. Allerdings wisst ihr selbst, Brüder, dass unser Besuch bei euch nicht ergebnislos gewesen ist, sondern wie wir, nachdem wir zuerst gelitten hatten und in Philippi, wie ihr wohl wisst, schmählich behandelt worden waren, den Freimut aufbrachten, mit Hilfe unseres Gottes mit viel Kraft die gute Botschaft Gottes zu euch zu reden. Denn die Ermahnung, die wir geben, kommt nicht aus Irrtum oder aus Unreinheit oder mit Trug, sondern so, wo wie wir von Gott als erprobt befunden worden sind, mit der guten Botschaft betraut zu werden, so reden wir, nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. In der Tat, zu keiner Zeit sind wir mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wohl wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht, Gottes Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, nein, weder von euch noch von anderen, obwohl wir als Apostel Christi eine kostspielige Bürde sein könnten. Im Gegenteil, wir wurden in eurer Mitte sanft, wie wenn eine nährende Mutter ihre eigenen Kinder hegt und pflegt. Da wir also eine innige Zuneigung zu euch haben, hat es uns wohlgefallen, euch nicht nur an der guten Botschaft Gottes teilhaben zu lassen, sondern auch an unseren eigenen Seelen, weil ihr uns lieb geworden wart.
Herzlichen Dank, Bruder Martin, für deine Bibelvorlesung. Du hattest heute Gebrauch des Mikrofons. Und du hast genau das gemacht, was hier im Buch gesagt wird. Halte die Bibel am besten hoch, hast du gemacht, damit dein Gesicht der Zuhörer zugewandt ist. Da das Mikrofon wahrscheinlich direkt vor dir steht, hat es auch, halte die Bibel etwas seitlich davon. Hast du sie hierhin gehalten. Dein Kopf sollte sich dementsprechend auf der anderen Seite des Mikrofons befinden, hast du auch gemacht, und dann kannst du direkt reinsprechen. Also, du hast genau das, was nötig ist, erfüllt. Das stand jetzt ja auch so schön da. Das Problem ist ja oftmals, wenn das Mikrofon auf der Bühne gebraucht wird, auch bei Interviews, ich merke das ja manchmal, dann sagen wir bei der Probe, halte es so und die Schwerkraft, dann haben die da oben echte Schwierigkeiten. Bei dir war es gut. Herzlichen Dank. Schwester Ria Bauer mit ihrer Partnerin Brigitte Schimandl. Ein sehr aktuelles Thema. Was sagt die Bibel über Astrologie? Und der Rahmen, den sie gewählt hat, eine Person, die die Bibel studiert, überzeugen, einen bestimmten Rat anzunehmen. Bitte, Schwester Bauer.
Die Frage zum Absatz 11 lautet, was ist Wahrsagerei und warum sollten wir uns davor hüten?
Ja, also Wahrsagerei ist Kartenlegen, Kristall sehen oder Handlesen.
Kennen Sie solche Praktiken?
Nein, ich war noch nie bei einer Wahrsagerin und ich würde mir auch nie aus der Hand lesen lassen. Die ziehen einem ja doch nur das Geld aus der Tasche.
Was verstehen Sie denn unter Astrologie?
Ehrlich gesagt, weiß ich das auch nicht so genau.
Nun, Astrologie ist die sogenannte Sterndeutung. Im Lexikon wird das definiert als der Versuch, den Lebenslauf und in Beziehung, also den Lebenslauf eines Menschen mit den Sternen und ihren Positionen in Beziehung zu setzen und vorherzusagen. Mhm. Sehen Sie doch mal dieses Bild auf der rechten Seite. Was sehen Sie da?
Ja, da ist ja ein Tierkreiszeichen und ein Horoskop bedeutet es. Gehört das Horoskop auch zur Astrologie?
Laut Definition in diesem Lexikon, ja. Frau Schimandl, was erfahren Sie denn aus Ihrem Horoskop?
Naja, wie mein Tag so wird, manchmal stimmt's, meistens aber nicht. Das darf man auch nicht so eng sehen, das ist doch mehr bloß ein Jux.
Sehen wir mal, was die Bibel dazu sagt. In 5. Mose 18, die Stelle kommt übrigens nochmals vor im nächsten Abschnitt, da möchte ich Sie bitten, mal die Verse 10 und 11 zu lesen.
Es sollte sich in dir nicht jemand befinden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, Jemand, der sich mit Wahrsagerei beschäftigt, der Magie treibt, oder jemand, der nach Omen ausschaut, oder ein Zauberer, oder einer, der andere mit einem Bannspruch bindet, oder jemand, der ein Geistermedium befragt, oder ein berufsmäßiger Vorhersager von Ereignissen, oder jemand, der die Toten befragt. Ja, aber das ist ja schon ein Unterschied zwischen einer harmlosen Schreiberei in einer Zeitung und dem Befragen der Toten.
Sehen wir uns nochmal den Absatz 11 an. Wir haben doch vorhin gelesen, die Bibel zeigt, dass Wahrsager mit bösen Geistern in Verbindung stehen. In Apostelgeschichte 16 ist beispielsweise von einem Wahrsager-Dämon die Rede. Deshalb möchte ich nochmal auf den zweiten Teil der Frage Bezug nehmen. Warum sollten wir uns vor Wahrsagerei hüten?
Aha, wegen den Dämonen.
Welchem Einfluss setzt man sich denn aus, wenn man mit Wahrsagerei zu tun hat?
Naja, den bösen Geistern. Aber soll so ein harmloses Horoskop auch dazugehören?
Frau Schimandl, wir messen einer Sache vielleicht wenig Bedeutung zu. Doch entscheidend für das, was wir tun oder nicht tun, sollte letzten Endes was sein?
Naja, wie Jehova darüber denkt.
Genau. Wir haben hier in der Bibel ein schönes Beispiel, das uns zeigt, wie Jehova über Astrologie denkt. Jesaja Kapitel 47. Da ist von einem Land die Rede, das seinem sicheren Untergang geweiht ist. Mhm. Es sucht Hilfe bei den Wahrsagen, um seine Zukunft zu erfahren. Aber nützt ihm das etwas? Ich lese mal die Verse 13 und 14. Mhm. Du bist müde geworden durch die Menge deiner Ratgeber. Lass sie nun aufstehen und dich retten, die Anbeter der Himmel, die Sternebeschauer, diejenigen, die an den Neumonden Kenntnis vermitteln von den Dingen, die über dich kommen werden. Siehe, sie sind wie Stoppeln geworden. Ein Feuer selbst wird sie bestimmt verbrennen. Fällt Ihnen auf, wie Jehova über die Astrologen denkt?
Nicht gerade positiv.
Eigentlich spricht er hier voller Verachtung. Und warum? Wer steht denn hinter den Sternebeschauern?
Ja, die Dämonen.
Genau, das sind Feinde Jehovas. Frau Schimandl, es gibt also zwei wichtige Gründe, uns vor der Astrologie, aber auch vor dem Horoskop in Acht zu nehmen. Erstens, es sind Feinde, die Dämonen, wir könnten unter ihren Einfluss geraten. Und zweitens, Jehova verabscheut es einfach.
Mhm. Ja, da haben Sie recht. Also ich denke, ich werde in Zukunft kein Horoskop mehr lesen.
Ja, wie Sie gesagt haben, manchmal stimmt es auch nicht, aber das sollte nicht der Hauptgrund sein. Der Hauptgrund sollte sein, weil wir Jehova gefallen wollen, nicht wahr?
Da haben Sie recht.
Dann können wir weiterfahren.
Bleibst du noch da, Schwester Bauer? Ja. Ich kann es ja verstehen. Ich kann es so gut verstehen. Aber ich wollte euch ja was Nettes noch sagen. Du bist aus der Schweiz? Das ist doch herrlich. So schöner Dialekt und dann Astrologie. Das ist also nein. Mein Ohr erfreut sich daran. Wunderbar. Aber darum ging es ja heute nicht. Es ging darum, Bibeltexte korrekt anwenden. Du hattest zwei Texte aus dem Unterredungsbuch, du hast sie beide gebracht. Und was mir gut gefallen hat, du hast sehr gut gelehrt, du hast nicht einfach nur doziert, du hast durch Fragen deinen Gegenüber dahin geführt und hast auch dann die Gedanken, die wichtig sind, aus dem Text herausgearbeitet. Und darauf kommt es an. Du hast also genau das gemacht, was auch in unserem Nutze die Belehrung Buch steht. Deswegen, Dankeschön. Jetzt dürft ihr wirklich gehen. Bruder Andreas Aufrecht wird das Thema behandeln, 1. und 2. Timotheus, wieso nützlich? Bitte, Bruder Aufrecht.
Welchen Nutzen können wir aus zwei Briefen ziehen, die vor über 2000 Jahren an einen jungen Mann in Ephesus geschrieben wurden? Dabei handelt es sich um die Briefe des Paulus an den Timotheus, der in einer für Christen sehr schwierigen Zeit verfasst wurde. Denn in Rom herrschte Verfolgung, Paulus war ja in Haft, und in Ephesus kämpfte man gegen verderbliche Einflüsse. Die Situation ähnelt doch sehr der unseren heute. Während wir gegen Ablenkungen aller Art ankämpfen, werden unsere Glaubensbrüder in anderen Teilen dieser Welt, wie aktuell in Aserbaidschan, massiv verfolgt. Dabei, und deshalb sind die Ratschläge, die damals gegeben wurden, auch heute noch von höchster Aktualität. In der geldgierigen Stadt Ephesus benötigten die Christen offenbar Rat darüber, wie sie sich vor Materialismus und dessen Auswirkungen schützen könnten. In der Welt werden die Worte des Paulus oft zitiert: Die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. So zu lesen im ersten Brief, Kapitel 6, Vers 10. Doch wie wenige beherzigen seine Worte. Das Bestreben, finanziell unabgesichert zu sein, kann sich wie eine gefährliche Schlinge erweisen, weil man seine Hoffnung nicht mehr auf Jehova setzt, sondern, ich zitiere aus dem ersten Brief, Kapitel 6, Vers 17, auf den unsicheren Reichtum. Wenn man die Börsen- und Bankensituation der letzten Wochen verfolgt hat, bekommen die Worte des Paulus ganz neues Gewicht. Im gleichen Kapitel, Vers 9, warnt Paulus diesbezüglich vor Menschen, die entschlossen sind, reich zu werden. Und man kann sagen, über Leichen gehen, weil sie es in Kauf nehmen, andere Menschen in Vernichtung und Verderben zu stürzen. Daher ist der Vers der Rat aus Vers 8 heutzutage unbedingt Beachtung zu schenken. Wenn es heißt, wenn wir also Lebensunterhalt und Bedeckung haben, werden wir mit diesen Dingen zufrieden sein. Paulus macht aber auch auf ein anderes Problem aufmerksam, das heute ebenfalls präsent ist. Er warnt davor, sich mit nichtigen Theorien und philosophischen Streitfragen zu beschäftigen. Laut seinem ersten Brief sind das nur Debatten über Worte und bringt sie mit Stolz in Verbindung, weil sie von der gesunden Lehre ablenken. Im zweiten Brief greift er diesen Gedanken nochmals auf. Er sagt in Kapitel 2, Vers 23, ferner weise törichte und einfältige Streitfragen ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen, und das wäre einem wahren Christen unwürdig. Um diesen unreinen weltlichen Einfluss zu entgehen, muss man sich weiterhin mit Glauben und Liebe an das Muster gesunder Worte halten. Wie sollten diese gesunden Worte in den Versammlungen vermittelt werden? Unter anderem, so wie in Ephesus, durch Timotheus, der ein vortreffliches Beispiel dafür war, wie ein junger Christ sein sollte. Obschon noch verhältnismäßig jung an Jahren, besaß er doch geistige Reife. Ja, er war bestrebt, die Eignung für das Amt eines Aufsehers zu erwerben, und er wurde bei der Ausübung der Vorrechte, die er genoss, reich gesegnet. Für alle, die Freude daran haben, sich theokratisch weiterzuentwickeln, und das sollten wir alle sein, ist der Rat des Paulus aus dem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 16 angebracht. Gib beständig Acht auf dich selbst und auf dein Lehren. Bleibe bei diesen Dingen, denn dadurch, dass du dies tust, wirst du sowohl dich als auch die retten, die auf dich hören. Was ist jedoch zu tun, wenn der ursprüngliche Feuereifer, den wir zu Beginn unserer theokratischen Laufbahn hatten, in späteren Jahren nachlässt? Wenn in einem Holzofen das Feuer heruntergebrannt ist und sich nur noch Glut darin befindet, so muss man, wenn man die Wärme erhalten und die Hitze wieder entfachen will, Holz nachlegen und für reichlich Sauerstoffzufuhr sorgen. Falls es bei uns theokratisch nur noch so dahin glimmt, so müssen wir, wie Paulus rät, das Feuer im Geist und der Liebe und des gesunden Sinnes wieder anfachen, nach 2. Timotheus 1, Vers 6. Legen wir theokratisch wieder etwas nach und sorgen dafür, dass der Geist Jehovas ungehindert bei uns wirken kann. So können dann auch wir, wie Paulus und Timotheus, auf eine erfüllte, gottgefällige Laufbahn zurückblicken und mit einer gewissen Gelassenheit dem Zukünftigen begegnen.
Zeiteinteilung war nicht dran, aber wenn man 4 Minuten 59 schafft, dann darf man das ja sagen, nicht? Das hast du gut gemacht. Ja, das hat eine schwere Aufgabe gehabt, so viele Absätze in 5 Minuten zusammenzufassen. Du hattest heute Gestik und Mimik. Und es wird hier in unserem Buch gesagt, Gestik und Mimik verleihen deinen Darlegungen sowohl sichtbar als auch emotional Nachdruck. Sie können Gefühle anregen, der Stimme mehr Ausdruck verleihen. Und es ist einfach so, wenn man nur stehen würde ohne Gestik, dann würde die Sprache so dahin plätschern. Aber gerade das Unterstreichende, so die Gestik, die bringt also etwas in die Stimme hinein. Und ich habe dich beobachtet, du hast die beschreibenden Gesten, die betonenden Gesten gebracht und du warst auch so mit deiner ganzen Körperkraft hier vorne, hast also auch die Emotionen rübergebracht. Hat mir gut gefallen. Dankeschön. Das war sie, die Theokratische Predigtenschule. Wir sind 11:30, deswegen sind wir froh, dass wir pünktlich sind. Ihr habt ja für alle schon geklatscht, das reicht also. Und diejenigen, die noch nicht eingetragen sind in der Schule, seid doch mutig. Die Schulaufseher, die wollen immer nur eins auf der Bühne: loben, loben und nochmals loben. Danke.